HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit meinem Kollegen Hans Sakowitsch, dem HR-Historiker und HR-Kenner. Am Mikrofon ist Alf Menzer. Wir sprechen heute aus gegebenem Anlass über unseren Arbeitgeber. Denn vor 70 Jahren, am 2. Oktober 1948, wurde mit dem Gesetz über den Hessischen Rundfunk eben dieser ins Leben gerufen. Und kaum einer ist mit der Historie dieses öffentlich-rechtlichen Senders so vertraut wie Hans Sakowitsch, Leiter des Bereichs Literatur und Hörspiel bei HR2 Kultur. Ja, seit fast 40 Jahren beim HR, oder?
Ja, stimmt. Seit 1978, da habe ich mein erstes Praktikum gemacht beim HR. Und seit 1979, als ich als Volontär anfing, bin ich die ganze Zeit beim HR geblieben. Also auch ein Beharrungsvermögen, aber ich habe es bisher nicht bereut.
Hans Sakowitsch hat Bücher und preisgekrönte Feature-Reihen über die Geschichte des Radios geschrieben, aber er ist natürlich immer auch schon selbst ein Radiohörer gewesen und das wahrscheinlich in einem Maße und mit einer Intensität, wie sich das Jugendliche heutzutage, glaube ich, kaum noch vorstellen können. Können Sie sich noch erinnern, wann ungefähr das Radio in Ihr Leben getreten ist?
Ja, da muss ich ein ganz klein bisschen widersprechen, denn ich war kein Hörer des Kinderfunks. Ich habe etwa mit 14 Jahren begonnen, Radio zu hören. Ich hatte mir vom ersten selbstverdienten Geld in Kinderarbeit ein Kofferradio gekauft und begann dann einfach die Sender zu studieren. Das Interessante war die Kurzwelle. Wenige erinnern sich dann noch daran, dass es das mal gab. Es gibt es ja auch heute noch, aber kaum jemand hört das. Und auf der Kurzwelle konnte man Radio Luxemburg hören, die Hitparade damals, im 49-Meter-Band, aber auch deutschsprachige Sender des Auslands, zum Beispiel Radio Tirana in Albanien in Deutsch oder Radio Moskau. Und das waren schon Erlebnisse, das damals zu hören, weil die Kurzwelle konnte man besonders gut abends empfangen. Also habe ich nachts gehört. Und wenn man nachts dann diese Stimmen von weit entfernt hört oder was noch gespenstischer war, die sogenannten Zahlenreihen. Also da gab es Stimmen im Radio über Mittelwelle oder auch über andere, auch Kurzwelle. Da wurden nur Zahlen vorgelesen. 1, 5, 7, 9. Und das waren offensichtlich Anweisungen aus der DDR an Spione im Westen. Und da läuft es einem schon mal kalten Rücken. Und man kann das heute übrigens im Internet nochmal nachvollziehen. Da gibt es auch bei YouTube die entsprechenden Aufnahmen. Also das war alles unglaublich spannend. Und das hat mich eigentlich für das Radio gewonnen. Und meine erste Buchbesprechung, interessanterweise an die erinnere ich mich auch noch. Das war allerdings nicht im Hessischen Rundfunk, muss ich leider sagen, sondern im Deutschlandfunk. Das war Zettels Traum von Arno Schmidt, 1970.
Gleich ganz hochgegriffen.
Ja, und da war ich 15 Jahre alt und es war ja eine sehr, sehr lebendige politische Zeit damals. Die 68er waren erst 2 Jahre her. Und deswegen waren meine Lieblingssendungen eigentlich Kabarettsendungen, deutsche Liedermacher, die damals ja wirklich harte Protestsongs gesungen haben. Die konnte ich dann alle auswendig.
Sie sind Germanist und Historiker. Hat denn der Rundfunk dann doch seinen Teil dazu beigetragen?
Ja, unbedingt. Also ich habe doch weiterhin sehr, sehr intensiv Radio gehört. Dann halt auch etwas später mit der ersten selbstverdienten Stereoanlage, sodass ich auch auf Sendungen kam, politische Sendungen, auch kulturelle Sendungen, dann zum Beispiel auch die Sendungen des Abendstudios im HR, wo ich doch sehr begeistert davon war und es war dann für mich eigentlich keine ganz schwierige Entscheidung, als ich 1978 die Möglichkeit hatte, ein Praktikum hier im HR zu machen, das auch zu tun. Und da lernt man dann den Betrieb kennen und merkt, wie spannend so ein Rundfunk- und Radiobetrieb ist. Und ja, ich kann dem Münchner im Himmel sagen am Schluss, und da sitzt er heute noch.
Wie im Radio oder auch bei den Medien generell unterscheiden seit einigen Jahren zwischen dem Begleitradio und dem Einschaltradio. Wenn ich mir so anhöre, was Sie damals gehört haben, war das eher Einschaltradio in dem Sinne, dass man ganz bestimmte Zeiten im Laufe des Tages hatte und sagte, da schalte ich jetzt ein, die Sendung will ich hören.
Das unbedingt. Also die Programme waren weitestgehend noch Einschaltprogramme. Also das waren keine Fließprogramme wie heute in den popularen Wellen, sondern man hatte damals auch in den einzelnen Popularwellen Sendungen, die extra eingeschaltet wurden. Zum Beispiel die Mittagsdiskothek in HR3 war so eine Sendung, die wurde gezielt eingeschaltet. Dazwischen gab es weitere Sendungen, wo man nicht besonders große Mühe drauf verwendet. Da lief dann nochmal Musik durch eine Weile, dann kam wieder eine Sendung, die ein bisschen interessanter war. Also damals setzte man noch sehr, sehr stark darauf, dass das Radio kein Begleitmedium ist, das im Hintergrund läuft, sondern ein bewusst gehörtes, also selbst bei Musiksendungen.
Gehören Sie auch zu der Generation, die dann auch mit dem Kassettenrekorder daneben saß und Musiktitel aufgenommen hat, um sich dann die Ausgaben für die Singles oder die Langspielplatten zu sparen?
Ja, ich bin eine Generation früher. Also ich habe noch mit dem Tonband aufgenommen.
Ach ja.
Noch richtig mit Spulen, besaß ein Saba-Tonbandgerät mit dem kleinen Mischpult und habe auch selbst die Bänder geschnitten, die ich dann aufgenommen habe. Also das war eine ganz große Leidenschaft von mir und ich habe die Bänder bis heute und das sind, glaube ich, hunderte.
Und Sie waren auch immer fuchsteufelswild, wenn der Moderator in den Musiktitel reingesprochen hat?
Grausam. Also ich kann ja über ein Konkurrenzsender dann wunderbar herziehen, zum Beispiel der Südwestfunk war das, der hatte vom Mikrofon zum Telefon, vom Telefon zum Mikrofon, genau umgekehrt. Und die Moderatoren, die erfüllten Musikwünsche, was damals noch sehr ungewöhnlich war. Und da wurde immer reingequatscht. Also das war für uns, die wir da mit der Pausetaste saßen vor dem Tonbandgerät und dann ganz auf Sekunden genau mitschneiden wollten, war das natürlich eine Katastrophe.
Was waren so die prägenden oder die wichtigsten Sendungen, die direkt vom Hessischen Rundfunk kamen für Sie?
Also das waren interessanterweise die Politiksendungen damals in HR1. Es gab abends um 18.05 Uhr eine Politiksendung und die wurde bei uns zu Hause eisern gehört. Also das war eine halbe Stunde politische Kommentare, politische Berichte. Das war für uns ganz, ganz wichtig. Aber dann auch die Unterhaltungssendungen. Also der Frankfurter Wecker in den letzten Phasen noch, die ich mitbekommen habe. Und die großen Radioshows noch, die gehört wurden. Also zum Beispiel Hans Rosenthal hatte ja 1:0 für meine Stadt. Also Hans Rosenthal war nicht nur Fernsehmoderator bei Dalli Dalli, sondern der hatte auch eine eigene Radiosendung im HR. Und da traten zwei Städte in einem Städtewettkampf öffentlich gegeneinander an. Das habe ich sogar auch mal persönlich miterlebt bei uns in der Gegend. Also das war von zentraler Bedeutung, also solche Unterhaltungssendungen auch zu hören und vor allem natürlich die Morgensendung im H1. Das waren zwei Stunden, wo ja eigentlich überhaupt keine politischen Berichte waren, sondern wo man nur aufgeweckt wurde mit irgendwelchen netten Gags und ich habe dann später selbst mitgemacht.
Auch Hans-Joachim Kuhlenkampf war ein großer Radiomann, ja, das weiß man heutzutage kaum.
Die kommen ja alle aus dem Radio. Ja. Also diejenigen, die im Hessischen Rundfunk als Unterhaltungsmoderatoren groß wurden, die waren im Radio ausgebildet worden. Dazu gehörte Heinz Schenk, dazu gehörte Peter Frankenfeld, dazu gehörte Hans-Joachim Kuhlenkampf, auch Otto Höpfner, der als erster den Blauen Bock moderiert hat. Das waren Radioleute. Und wenn man zurückschaut, dann sieht man, dass die ersten Fernsehsendungen, die ab 1953 vom HR produziert wurden, abgefilmte Shows, Radioshows waren. Die standen oben auf der Bühne, da wurde eine Kamera davor gestellt und dann war das eine Fernsehsendung. Heiß oder kalt oder wie die alle hießen. Also das waren erstmal keine Fernsehmenschen, sondern es waren Radiomenschen. Aber da die das Handwerk von der Pike auf gelernt hatten, war es überhaupt kein Problem, dass sie dann ins Fernsehen überwechselten.
Und sie erreichten natürlich in den 50er Jahren noch sehr viel mehr Publikum über das Radio als über den Fernsehen, natürlich, der noch gar nicht so verbreitet war.
Nein, also Fernsehen hat sich eigentlich erst in Anfang der 60er Jahre als das zentrale Abendmedium durchgesetzt. Aber Radio ist ja bis zum Abend heute auch immer noch das dominierende Medium. Also das ist ja gar nicht so, dass da die Akzeptanzzahlen stark zurückgegangen wären. Also Fernsehen war dann ab 1960, 61 eigentlich das, wo man abends gesessen hat. Vorher saß die Familie vorm Radio und hat zum Beispiel ein Hörspiel gehört. Traumhafte Zeiten.
Ja, das waren noch Zeiten. Hans Sakowitsch, der HR-Historiker, ist heute zu Gast im H2 Doppelkopf aus Anlass des 70. Geburtstags des Hessischen Rundfunks. Und die Musik, die wir heute hören, das ist Musik aus der Geschichte des Hessischen Rundfunks. Und wir fangen an mit einem Mann, der die Musikszene Hessens nach dem Krieg wieder in Schwung gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Willy Berking. Was kann man über ihn sagen, Hans Sakowitsch?
Ja, Willy Berking ist ein Musiker, der schon mit 18 Jahren, das war 1928, seine erste Big Band gegründet hat. Und in der NS-Zeit war ja der amerikanische Swing verboten und er hat den heimlich dann gespielt und interessanterweise während des Zweiten Weltkriegs auch dann ganz offiziell, denn Goebbels, der Propagandaminister, hatte Radiosendungen in englischer Sprache für Großbritannien und Willy Berking spielte in Charlie and His Orchestra. Das war eine solche Propagandatruppe, die durfte amerikanischen Swing spielen, aber halt wie gesagt nur für Propagandazwecke im Ausland. Und er hat dann 1946 das Tanzorchester des Hessischen Rundfunks, des späteren Hessischen Rundfunks übernommen und interessanterweise auch mit diesem Tanzorchester sogar goldene Schallplatten bekommen. Und er war dann neben Hans-Joachim Kuhlenkampf in Einer wird gewinnen zu sehen und leitet da sein Tanzorchester.
Und das hier sind Willy Berking und das Tanzorchester des Hessischen Rundfunks mit einem ganz, ganz frühen Titel aus dem Jahr 1945, 46 ist dieser Titel, Der kleine Klaus. Willy Berking und das Tanzorchester des Hessischen Rundfunks mit einem Titel aus dem Jahre 1946. Und schon da hörte man den amerikanischen Swing à la Benny Goodman ziemlich deutlich heraus. Das war so eine Art musikalischer Wiederaufbau damals. Hans Sakovic ist heute mein Gast im HR2 Doppelkopf. Wir sprechen über 70 Jahre HR. Am 2. Oktober 1948 wurde das Gesetz über den Hessischen Rundfunk verabschiedet. Hans Sakovic, was wird in so einem Gesetz eigentlich festgelegt?
Ja, das ist ja ganz interessant, dass der Rundfunk in Deutschland per Gesetz festgelegt wurde. Und in diesem Rundfunkgesetz wird deutlich gemacht, was der Rundfunk zu senden hat. Und dazu gehört Bildung, Unterhaltung, Kultur, Politik, Information. Also das heißt, das sind die Bereiche, die heute auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk prägen. Und es wird festgelegt, wie unabhängig der Rundfunk ist. Und das ist ein ganz wichtiges Kapitel, weil der Rundfunk unabhängig von politischer und sonstiger Beeinflussung sein soll und bleiben soll. Und es wird festgelegt, was er nicht darf. Zum Beispiel rassistische Äußerungen bringen oder die Religion beleidigen und. Also das ist alles im Gesetz festgelegt. Das ist aber auch festgelegt, welche Überwachungsorgane es gibt. Zum Beispiel den Rundfunkrat, der aus Vertretern der Öffentlichkeit besteht, die allerdings kein Vorzensurrecht haben. Das ist eine ganz große Unterscheidung zum Beispiel zum Rundfunk der Weimarer Republik, dass der Rundfunkrat erst im Nachhinein über die Sendung diskutieren darf und Konsequenzen fordern, aber ihm werden vorher keine Manuskripte vorgelegt. Im Weimarer Republik war das anders. Da musste jede Sendung vorgelegt werden und man guckte dann aus den Überwachungsausschüssen, ob das gesendet werden darf oder nicht.
Also man wollte eigentlich möglichst wenig Kontrolle über den Rundfunk, also auf keinen Fall einen Staatsrundfunk, einen staatlich kontrollierten Rundfunk haben. Das ging auf die Amerikaner zurück. Das ging auf den amerikanischen Militärgouverneur Lucius Clay zurück.
Das stimmt. Man hatte überlegt, wie könnte ein öffentlich-rechtliches Modell in Deutschland aussehen. Die Amerikaner hatten ja einen Privatrundfunk, die Franzosen einen zentralistischen Rundfunk und die Sowjets einen Propagandarundfunk. Nur die Briten hatten eine Art öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der BBC. Und das war eigentlich das Modell, das die Amerikaner favorisierten. Das favorisierten aber nicht die deutschen Politiker und schon gar nicht die hessischen. Die wollten einen Rundfunk nach dem Modell der Weimarer Republik, also mit Möglichkeiten des Staates einzugreifen. Und das wurde im Landtag sehr heftig und sehr intensiv diskutiert. Ein halbes Jahr lang wurde über das Gesetz für den Hessischen Rundfunk diskutiert. Und dann setzten sich die Amerikaner durch, indem sie nämlich entschieden, dass der staatliche Zugriff nicht möglich ist auf den Rundfunk und das entsprechend auch in den Gesetzen zementieren ließen. Allerdings, es sind Rudimente noch geblieben. Also Kompromisse gab es auch damals schon. Und dieser Kompromiss sieht vor, auch im Rundfunkgesetz, dass die Landesregierung jederzeit die Möglichkeit hat, unverzüglich und unentgeltlich Gesetze, Verordnungen und sonstige wichtige Dinge über den Hessischen Rundfunk zu verbreiten. Glücklicherweise macht die Landesregierung davon nicht so heftig Gebrauch.
Aber sie müsste auch schon einen Notfall vorweisen. Sie kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt eine politische Meinung über den Sender verbreiten.
Politische Meinung nicht. Nein. Aber Gesetze, Verordnungen und sonstige wichtige Dinge dürften jederzeit über den Hessischen Rundfunk verbreitet werden.
Ob da die Quote so groß wäre, wenn die Regierung anfangen würde, Gesetze zu verkünden, wage ich zu bezweifeln.
Ja, in der Weimarer Republik war das noch üblich. Ja. Da gab es jeden Tag die Stunde der Reichsregierung.
Aber der Gedanke ist ja interessant, dass die Politiker damals in Hessen, die das Gesetz verabschiedet haben, durchaus Probleme damit hatten, einen so, sagen wir mal, lax kontrollierten Rundfunk oder eigenständigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Was waren denn da die Motivationen? War das in erster Linie nur der Wunsch, eben selbst Einfluss nehmen zu wollen oder hatte man auch Angst vor einer, sagen wir mal, unkontrollierten Medienmacht in Deutschland?
Ja, die Politiker stammten ja meistens aus der Weimarer Republik. Sie waren da schon Politiker gewesen. Sie waren in dieser Zeit geboren oder davor. Sie kannten also den Rundfunk der Weimarer Republik mit diesem Staatsrundfunksmodell. Und das war für Politiker damals schon ganz interessant, weil sie einfach Angst hatten, dass der Rundfunk in die Hände von politischen Extremisten kommen würde. Und wie sollte das dann verhindert werden, wenn der Staat nicht direkt das direkte Zugriffsrecht hat? Und in der Tat war es ja so, dass in den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs beim Rundfunk, auch beim Hessischen Rundfunk, aber auch in den Zeitungen, zum Beispiel Kommunisten, ganz selbstverständlich arbeiteten. Vor dem Kalten Krieg war das keine Ausnahme, sondern die Regel. Und da gab es gerade bei konservativen Politikern die Sorge, dass dann eventuell Kommunisten das Regiment im Hessischen Rundfunk übernehmen könnten und die Weltrevolution ausrufen. Und wie soll man das verhindern, bitteschön? Der Rundfunk ist ja ein ganz schnelles Medium. Da kann man nicht einfach was stoppen, wie in der Zeitung, wo man die Druckerpressen anhält. Also musste Vorsorge getroffen werden. Und die Amerikaner sahen das überhaupt nicht. Die hatten dieses Problem nicht, sondern für die war war das klar, es muss eine liberale Form gefunden werden. Und so wurden die deutschen Politiker nicht überstimmt, sondern einfach in den Senkel gestellt, weil nämlich das Besatzungsstatut noch galt. Und das hieß, die Alliierten haben das Sagen in Deutschland.
Jetzt gab es natürlich in der Geschichte immer wieder den Vorwurf und auch das Vorurteil, gerade gegen den Hessischen Rundfunk, dass es ein sogenannter Rotfunk sei. Also, dass da tatsächlich bestimmte politische Meinungen vorherrschen würden. Wie schätzen Sie denn das ein?
Naja, es kommt darauf an, welche Politiker bzw. welche Redakteure, Journalisten da an welchen Stellen mit welchem Parteibuch saßen. Das ist halt ganz normal, dass es da auch politische Meinungen gibt, die dann über den Rundfunk verbreitet werden. Allerdings, und das muss man sagen, das ist ein ganz großer Unterschied zum Beispiel zu den Zeitungen. Wenige wissen, dass es in Deutschland einen Tendenzschutz gibt. Das heißt, der Verleger einer Zeitung kann die politische Richtung einer Zeitung bestimmen, und wenn Redakteure sich nicht daran halten, kann er sie rauswerfen. Mhm. Und das heißt, Zeitungen in Deutschland haben, wenn man mal von der Zeit absieht, diese innere Pressefreiheit nicht, nur eine äußere Pressefreiheit. Das wird jetzt in verschiedenem Maße angewendet, aber im Rundfunk gibt's das nicht. Das heißt, wir haben im Rundfunk eine innere Pressefreiheit, und das Gesetz legt fest, dass eine Ausgewogenheit hergestellt werden muss. Auch eine politische Ausgewogenheit. Auch eine Ausgewogenheit zum Beispiel zwischen Unternehmerverbänden und Gewerkschaft und so weiter. Also das ist das oberste Prinzip, und das muss hergestellt werden. Wie diese Ausgewogenheit hergestellt wird, ob in einer Sendung oder nur im Laufe einer Woche oder eines Jahres, das ist eine ganz andere Frage. Das versucht wurde gerade in der Anfangsphase des Hessischen Rundfunks, sehr stark politischen Einfluss zu nehmen, kann ich mir vorstellen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann mir es vorstellen, weil es in Hessen halt eine sozialdemokratische Regierung gab, die zum Teil ja die absolute Mehrheit hatte. Und da gab es natürlich schon Möglichkeiten, weil der Rundfunkrat ja die jeweiligen Intendanten wählt, dass man da eine entsprechende Besetzung des Rundfunkrates hatte. Denn der Gesetzgeber kann das Rundfunkrecht über den Hessischen Rundfunk jederzeit ändern und kann auch die Zusammensetzung des Rundfunkrats ändern. Diese Gefahr besteht natürlich, aber sie ist nie so virulent geworden, dass es wirklich dann auch zu einem Eklat geführt hätte. Hessen war halt ein sozialdemokratisch regiertes Land bis in die 70er Jahre hinein, und so wie in Bayern es die CSU mehr Einfluss vielleicht im Bayerischen Rundfunk in dieser Zeit hatte, war es vielleicht am Hessischen Rundfunk so.
Die Amerikaner haben diesen Hessischen Rundfunk so auf den Weg gebracht. Haben sie dann als Besatzungsmacht tatsächlich auf jeden Einfluss verzichtet?
In der Anfangsphase nicht. Das ist ganz eindeutig. Es gab Kontrolloffiziere in den Redaktionen. Zwei Kontrolloffiziere hießen Golo Mann, Sohn von Thomas Mann, der unterdessen amerikanischer Staatsbürger war. Und der andere hieß Robert H. Lochner, auch unterdessen amerikanischer Staatsbürger. Die beiden saßen in den Redaktionen und haben die Sendungen auch abgehört. Sie haben auch Manuskript gelesen. Aber eigentlich konzentrierten sich beide mehr auf die Nachkontrolle. Also man hat erstmal das durchgelassen, und das führte allerdings auch zu entsprechenden Schwierigkeiten. Hans Meyer war politischer Chefredakteur, der Literaturwissenschaftler, und dem wurde ein Manuskript, als er wirklich gegen die Amerikaner loszog, dann doch zensiert, und das wollte er nicht, und deswegen hat er den Sender verlassen, ist nach Leipzig gegangen, zusammen mit dem Literaturredakteur Stefan Heimlin. Also da gab es schon Konflikte, allerdings dann mit der Übergabe des Hessischen Rundfunks in deutsche Hände im Januar 1949 war das beendet. Dann gab es keine Kontrolloffiziere, aber weiterhin bestand das Besatzungsstatut in Deutschland. Deutschland war kein souveräner Staat, also die Alliierten hatten jederzeit die Möglichkeiten, auch auf den Rundfunk zuzugreifen.
Über Hans Meyer und Stefan Heimlin werden wir gleich noch sprechen, weil die schon eine wichtige Rolle in den Anfangsjahren des Hessischen Rundfunks gespielt haben. Hans Sarkovic ist heute mein Gast im HR2-Doppelkopf. Wir sprechen über 70 Jahre Hessischer Rundfunk, und wir hören erstmal wieder Musik aus der Geschichte des Hessischen Rundfunks. Der Komponist Paul Hindemith, in Hanau geboren, auch der gehört zu dieser Geschichte des Hessischen Rundfunks.
Das stimmt, sogar schon zur Vorgeschichte, weil er in der Weimarer Republik schon sehr aktiv war beim damaligen Südwestdeutschen Rundfunk. Er war der Schwager des damaligen Leiters des Senders und hat viele Dinge gemacht, auch Reportagen zum Beispiel, aber auch Musik in der Zeit. Und er kam nach 1945, nach seiner Emigration, nicht mehr nach Deutschland zurück. Er lebt in der Schweiz, aber er hat gerne beim Hessischen Rundfunk gearbeitet und auch gerne dirigiert.
Wir hören das HR-Sinfonieorchester, geleitet von Paul Hindemith, mit dem dritten Satz seiner Pittsburgh Symphony aus dem Jahre 1960.
Thank you.
Der dritte Satz, das Ostinato Allegro Moderato aus der Pittsburgh Symphony von Paul Hindemith, der auch selbst das HR-Sinfonieorchester leitete in dieser Aufnahme. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist Hans Sarkovic, mit dem ich heute über die Geschichte des Hessischen Rundfunks spreche. Hans Sarkovic leitet den Bereich Literatur und Hörspiel bei HR2 Kultur. Und genau das, Kultur, Literatur, Hörspiel, das waren von Anfang an wichtige Bestandteile des HR-Programms, prägende Bestandteile. Theodor V. Adorno, der große Philosoph, Hans Mayer, über den sprachen wir eben schon, der ebenso große Literaturwissenschaftler, der Schriftsteller Stefan Hermelin und Alfred Andersch, sie alle zog es nach Frankfurt, sie alle zog es auf den Sender. Wie kam es dazu?
Ja, weil der Rundfunk ein hochattraktiver Arbeitgeber war und weil man Möglichkeiten hatte, die eigenen Kollegen ins Programm zu bringen. Also bei Andersch war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja sich sehr für junge Literatur interessierte, über die Gruppe 47. Man wollte also gucken, wer ist eigentlich die neue Generation. Denn in der Zeit Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre dominierte ja noch eine Literatur der sogenannten inneren Immigration, also der Autoren, die während der NS-Zeit in Deutschland geblieben waren, aber keine Nazis waren. Und da wuchs eine neue Generation heran und die brauchte aber ein Forum. Und sie braucht auf jeden Fall auch irgendeinen Arbeitgeber, der Geld zahlen konnte, also nicht irgendeine Zeitschrift nur. Und der Hessische Rundfunk war einer der ganz wichtigen Arbeitgeber für junge und jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Die konnten dort lesen, sie konnten Essays schreiben, sie konnten Features schreiben, sie konnten Hörspiele schreiben und bekamen dann wirklich auch Geld, und zwar nicht so wenig. Gerade damals war es üblich, dass die Sendungen von Sender zu Sender weitergereicht wurden und da fiel ordentlich was an, weil mit ihren Büchern verdienten die nicht viel. Also das machte das Radio hoch attraktiv und man konnte dort auch Dinge machen, die man vielleicht in Buchform gar nicht so präsentieren konnte. Also gerade Experimente im Hörspiel oder im Feature, das hat viele Autoren gereizt.
Was war dann inhaltlich zu hören in dieser Zeit? Was waren das für Sendungen? Waren es einfach Lesungen in erster Linie? Waren es künstlerische Texte oder waren es auch Essays? Waren es auch Gedanken zur Zeit?
Eigentlich alles. Interessant war, dass die Redaktion, vor allem des Abendstudios, aber die Literaturredaktion auch, schon unter Mayer und Hermelin, dass die sich Gedanken gemacht hatten, was war eigentlich in diesen 12 Jahren unterdrückt worden, der Nazizeit, und was müssen wir jetzt nachholen? Also sie präsentierten Autoren, die verboten und verbrannt worden waren, sie präsentierten fremdsprachige Autoren in Lesungen, aber auch in vielen Features und Essays, sodass es einen Nachholbedarf gab, den die Rundfunkanstalten und der Hessische Rundfunk zu befriedigen hatten, und das leisteten die auch. Dann muss man bedenken, dass spätestens mit der Währungsreform ein Wirtschaftswunder einsetzte. Und in dieser Zeit war es überhaupt nicht mehr opportun, dass man sich an die NS-Zeit erinnerte oder an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Das drückte man so ein bisschen weg. Und je besser die Wirtschaft funktionierte, umso mehr wurde das weggedrückt. Und da sahen die Redakteurinnen und Redakteure der Rundfunkanstalten eine Aufgabe, dass sie die Erinnerung wachhielten und dass sie diese Aufarbeitung der Vergangenheit auch mal angingen. Das war zum Beispiel mit der Frankfurter Schule im Abendstudio ein ganz breites Forum für Autorinnen und Autoren. Also sie hatten Adorno schon erwähnt, man kann auch dazu sagen Horkheimer, Marcuse und. Also die alle da ihre Essays schrieben, in diesen Diskussionen saßen. Diskussionsbedarf war enorm damals und man hat über merkwürdige Themen diskutiert. Also nicht nur über die Themen, die man erwarten würde, sondern zum Beispiel Adorno sitzt in einer Diskussion und da wird ernsthaft gefragt, wäre denn die Monarchie nicht die bessere Regierungsform für Deutschland? Das wird ernsthaft durchdiskutiert, aber man spricht auch über die Judenverfolgung, über den Holocaust und über die Schäden, die der Zweite Weltkrieg auch den Menschen angerichtet hat. Das wird wachgehalten. Alleine von Adorno haben wir in unserem Archiv über 60 Stunden Sendungen. Und das war eine ganz wichtige Rolle des Abendstudios, aber auch eine ganz wichtige Rolle des Rundfunks, der wirklich Anstoß gegeben hat, aber auch Anstoß erregte damit. Das waren in der öffentlichen Diskussion nicht sehr beliebt, dass man das alles wachhielt, weil viele waren, auch gerade weil sie eine eigene NS-Vergangenheit hatten, daran interessiert, dass das unter den Teppich gekehrt wurde. Und nun kommen Leute und sagen, nee, das muss aufgearbeitet werden. Und es kommen Schriftsteller, die sagen, das müssen wir beschreiben. Also wenn ich ein paar Namen nennen soll, die im Programm ganz wichtig waren, Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz, Arno Schmidt, Wolfgang Köppen, also alle traten da auf, Enzensberger, die dann auch die Diskussionen mitbestimmten in der Zeit und die sich kritisch auch mit der Gegenwart auseinandersetzten. Zum Beispiel Hans Magnus Enzensberger, seine erste große Arbeit war ein Feature für den Hessischen Rundfunk 1957 über die Wochenschau, an die sich wenige noch erinnern, aber über die unkritische Berichterstattung der Wochenschau. Also hier war auch ein Medium selbst schon eingesetzt, um über ein Medium zu reflektieren in der Gegenwart.
Und das wurde tatsächlich von einem breiten Publikum gehört. Man kann sich es kaum vorstellen heutzutage, wenn Adorno einen 60-minütigen Vortrag hält, da muss man schon einiges an Spezialwissen mitbringen, um dem folgen zu können.
Das ist richtig. Und Adorno musste auch mal einen Vortrag halten, warum er so viel Fremdwörter benutzte, weil da Kritik kam von den Hörern.
Und in dem Vortrag waren auch eine ganze Menge Fremdwörter drin.
Mit absoluter Sicherheit. Und er ließ sich auch dadurch von abbringen. Aber es war schon so, dass man damals auch nicht so viele Wahlmöglichkeiten hatte. Also lange Zeit gab es überhaupt nur ein Hörfunkprogramm. Also was wollte man machen? Fernsehen existierte nicht, also saß man abends vorm Hörspiel und hörte das an. Also damals hatte ein Hörspiel wie von Günter Eich ein Millionenpublikum. Und seine Träume, das hat Tausende von Menschen aufgeregt, weil er wirklich nochmal die NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg thematisierte, den Atombombenabwurf. Da gab es Proteststürme, da mussten Sonderschichten am Telefon eingelegt werden, um die Hörer zu beruhigen. Also das hatte natürlich eine ganz andere Wirkung als das Radio dann später. Aber es kam dann die zweite Welle im HR2 oder das zweite Programm und da war dann eher das Abendstudio. Das war schon mal die hochwertigere Welle, weil sie über UKW lief, also über Ultrakurzwelle, während vorher war es Mittelwelle, die Qualität war nicht so doll, aber die Ultrakurzwelle war die Qualität besser und da wurden dann die feineren Sendungen, die Konzerte, das Abendstudio reingelegt, aber auch da gab es noch ein relativ großes Publikum. Das ändert so im Laufe der Zeit, dann kommt das Fernsehen stärker mit dem Abendprogramm, dann nehmen auch diese Hörer ab, aber es gab schon viele Hörer, die sich bewusst diesen anspruchsvolleren Sendungen ausgesetzt haben. Und man merkt es daran, dass diese Sendungen ja auch öffentlich ganz stark diskutiert wurden. Damals haben die Zeitungen darüber berichtet und das wurde kritisiert, es wurden Diskussionen angeregt in den Zeitungen. Also das hat eine ganz andere Wirkung.
Ich wollte gerade fragen, gab es damals Skandale, gab es Themen, die wirklich Skandale ausgelöst haben, Sendungen, die Skandale ausgelöst haben?
Ja, ich hatte Träume gerade erwähnt. Also das, da geht es ja darum, unter anderem auch, dass Kinder ermordet werden, um eine neue Medizin herzustellen. Also Dinge, die zum Teil nicht unaktuell auch heute noch sind, also dass man Organe entnimmt und das wurde sehr allegorisch gemacht, aber das hat die Menschen so aufgeregt und damals waren diese Sendung auch nicht jugendfrei. Also die wurden dann um 21 Uhr gesendet, weil man Angst hat, dass Kinder vor dem Radio sitzen. Und es gab dann gerade im Hörspiel, also mit neueren, experimentelleren Formen, Gute Gott von Manhattan, von Ingeborg Bachmann zum Beispiel, dann Sendungen, das waren so richtige Aufreger, wo sich dann Publikum aufgeregt hat, was da in diesen Sendungen passiert. Da geht es um Massenmord in New York. Also man hat da ganz anders mitgelebt. Und es gab aber auch politische Sendungen, die Menschen sehr erregt haben, vor allem wenn es um die Sowjetunion, wenn es um Kommunismus ging und da prallten dann die verliedenen politischen Auffassungen aufeinander, spätestens seit 1961, als die Mauer gebaut wurde.
Also im HR, mit dem HR wurde tatsächlich auch Geschichte geschrieben. Ich erinnere nur an die Veranstaltung zu den Notstandsgesetzen 1968, als es zu Tumulten kam im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Man guckt ja so ein bisschen neidisch fast zurück auf diese Zeit, als der HR im Allgemeinen oder auch der Rundfunk im Speziellen noch so einen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung hatte. Geht sowas heute noch?
Ja, natürlich. Also wir haben ja heute auch noch vor allem im Fernsehen dann die Aufreger. Also ich glaube, dass ein Radioprogramm noch sollen Aufreger produziert, halte ich für ausgeschlossen. Aber im Fernsehen passiert es ja immer noch. Also da erinnern wir uns ja schon, dass es Fernsehserien gibt, die den Menschen diskutieren. Aber auch das hat sich geändert. Also vor 10, 15 Jahren war das noch üblich, dass Wer wird Millionär diskutiert wurde. Das ist ja auch schon eine längere Sendung. Oder dass man eine Gottschalk-Sendung am Samstagabend, dass es am Montag Thema in den Firmen war. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also wer diskutiert denn heute noch in der Firma über irgendeine Serie? Oder wer selbst also solche, Deutschland sucht den Superstar, solche Sendungen sind ja heute nicht mehr der Diskussionsstoff, den es mal war. Also dadurch, dass es so viele Programme gibt, hat sich das natürlich auch ein bisschen aufgelöst. In den 50er, 60er Jahren ist das ja alles unglaublich reduziert. Ein Fernsehprogramm. zwei Radioprogramme. Ja. Also da ist man schon in einem engen Korsett.
Es ist erstaunlich, in wie kurzer Zeit die Öffentlichkeit wie stark zersplittert ist. Und das ist ja gerade eine Tendenz, die dem zuwiderläuft, was auch der Hessische Rundfunk leisten sollte. Denn er sollte dieses Bundesland ja eigentlich erstmal zusammenbringen und auf einen Nenner bringen.
Ja, das stimmt. Also in der jetzigen Form existiert Hessen eigentlich erst seit 1945. Vorher waren das verschiedene Länder, verschiedene Regionen, verschiedene Provinzen, zum Teilweise so selbstständig, dass sie nie zusammen waren. Also was da zusammengesetzt wurde, hatte regionale Identitäten, aber keine gemeinsame hessische. Nur bin ich kein Anhänger einer hessischen Identität. Ich bin schon Hesse auch aus Überzeugung. Aber der Satz des damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn 1961 zum Hessentag, Hesse ist, wer Hesse sein will, den finde ich eigentlich am besten, weil er diese Offenheit von Hessen demonstriert. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, dass eine Hessen-Identität hergestellt werden soll, wie immer die aussehen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in Südhessen einfach mal kennengelernt hat, was es in Nordhessen gibt. Welche Besonderheiten, welche Menschen da leben und was vor der Haustür passiert. Also was in 50 oder 100 Kilometern sich abspielt, wie die Menschen dort leben, welche Geschichte die Orte haben, was es da zu entdecken gibt. Und in Hessen gibt es unglaublich viel zu entdecken. Man ging gerne in die Fremde, aber schaut nicht unbedingt vor die Tür. Da hat der Hessische Rundfunk viel geleistet und da leistet er mit seinen Sendungen viel. Denn das wird ja Stück für Stück auch vorgestellt und auch oft wieder präsentiert, dass man sich die Schönheiten von Hessen anschaut, aber auch natürlich die andere Seite. Dafür ist zum Beispiel Hessenschau ein ganz wichtiger Beleg, eine Sendung, die über viele Jahrzehnte sehr kritisch die hessische Politik, aber auch Hessen an sich begleitet.
Wir schauen gleich noch mal ein bisschen näher auf die Gegenwart und vielleicht sogar in die Zukunft des Hessischen Rundfunks. Aber vorher hören wir noch Musik. Musik mit dem HR-Sinfonieorchester und seinem gegenwärtigen Chefdirigenten Andres Orozco Estrada. Auch ein großer Kulturfaktor in Hessen und darüber hinaus. Wir hören eine Zugabe, die beim Abo-Konzert im März 2017 in der Alten Oper gegeben wurde. Und zwar vom Gastmusiker des Abends, dem Geiger Joshua Bell. Und auch das ist etwas, was das HR-Sinfonieorchester regelmäßig leistet. Es bringt große Musiker nach Hessen. Hier also Joshua Bell mit dem dritten Satz aus der Partita in E-Dur von Johann Sebastian Bach. Joshua Bell war das mit der Gavotte aus Johann Sebastian Bachs Partita für Violine, aufgenommen in der Alten Oper beim Abo-Konzert des HR-Sinfonieorchesters im März 2017. Wir schauen hier im H2-Doppelkopf heute auf 70 Jahre hessischer Rundfunk mit dem HR-Kenner, HR-Historiker und HR-Redakteur Hans Sakovic, Leiter des Bereichs Hörspiel und Literatur bei HR2 Kultur. Vor 70 Jahren, am 2. Oktober 1948, wurde das HR-Gesetz verabschiedet. Hat sich seitdem was am publizistischen Auftrag des Hessischen Rundfunks verändert?
Ja, er wurde immer wieder zugespitzt. Es gibt 10 Änderungen im Laufe der Zeit. Am Grundauftrag hat sich nichts verändert, aber es wurde doch ein bisschen genauer definiert. Also ursprünglich, und das steht auch heute noch unter Paragraph 3 im Gesetz, heißt es, die Darbietung sollen Nachrichten und Kommentare, Unterhaltung, Bildung und Belehrung, Gottesdienst und Erbauung vermitteln und dem Frieden, der Freiheit und der Völkerverständigung dienen. Das ist Originaltext noch 1948. Das ist heute noch ergänzt worden durch die Aktualität. Und da heißt es heute, er hat in allen seinen Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben und soll hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Seine Angebote haben, jetzt kommt's wieder, Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung zu dienen, aber Der Hessische Rundfunk hat Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Und sie wird hier nochmal ausdrücklich erwähnt. Und auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Da geht man auf die Diskussion ein, wo man von verschiedenen Seiten behauptet, Unterhaltung wäre doch was für die privaten Anbieter und nichts für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch hier sagt der Gesetzgeber nochmal ausdrücklich, Unterhaltung gehört dazu.
Und die Erbauung ist verschwunden? Nein, erbaulich sollen wir weiter.
Ja, die liegt dann im Paragraph 3 ist sie noch erhalten geblieben, aus der Fassung von 1948. Ja.
Aber gut, das ist der Auftrag. Auf der anderen Seite steht der Medienmarkt, auf dem sich der Hessische Rundfunk heutzutage behaupten muss. Der ist immer stärker umkämpft. Welche Chancen hat denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt noch gegen das Internet, gegen Streamingdienste und ähnliche Konkurrenten aus Ihrer Sicht?
Na gut, er hat dann eine Chance, wenn er sich dieser Möglichkeiten auch bedient. Und deswegen ist in der letzten Änderung 2016 des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk auch aufgenommen worden, dass er nicht nur den Auftrag hat, Rundfunkprogramme zu präsentieren, sondern auch Telemedienangebote als Medium und Faktor freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung. Also hier gibt es auch Telemedienangebote, die durchaus noch definiert werden können. Also die Möglichkeit ist geschaffen worden und es wird ja auch jetzt sehr noch intensiv darüber diskutiert, wie weit der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich des Internets und dieser Form bedienen darf und bedienen soll. Ich glaube, wenn wir in der Betrachtung der Historie dabei bleiben würden zu sagen, es gibt ein Radioprogramm oder ein Fernsehprogramm, dann würde sich dieses System bald überleben. Also hier müssen wir natürlich auch auf die neuen Möglichkeiten, die es gibt, Rücksicht nehmen. Und wir wissen nicht, wie sich der Markt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren verändert. Also wer heute mal dran denkt, wie vor 5 Jahren ein Handy aussah, was man damit gemacht hat, der weiß, dass das ein unglaublich dynamisches Unternehmen geworden ist.
In 30 Jahren würde der Hessische Rundfunk seinen 100. Geburtstag feiern können. Wagen Sie eine Prognose, wie der Hessische Rundfunk da aussehen könnte?
Ja, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, es wird ein multimediales Unternehmen sein und es wird sehr viel individueller sein, seine Programme zusammenzustellen. Also heute ist es ja noch so, dass wir in der Regel Programme zu festen Zeiten anbieten. Das ist schon stärker individualisiert worden durch die Audio- und Mediatheken, aber das wird dann noch sehr, sehr viel stärker werden. Also ich glaube, dass die individuelle Nutzung dann, wenn man Zeit hat und Lust hat, etwas zu nutzen, das wird eigentlich dominieren. Aber ich würde überhaupt keine Prognose wagen, wie Radio oder Fernsehen oder dieser ganze Medienmarkt in 30 Jahren aussieht. Mhm. Weil wenn ich überlege, dass vor 30 Jahren 1988, da fingen wir ja gerade erst an mit dem Privatfunk. Also da gab's Tutti Frutti im Programm. Wenn man sich überlegt, was sich in der Zeit getan hat, also dann muss man sehr vorsichtig sein mit Prognosen.
Wir haben über die Zukunft jetzt gesprochen, wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Schauen wir doch nochmal auf die Gegenwart. Was sind so Projekte, die Ihnen zurzeit gerade am Herzen liegen oder für die Sie sich einsetzen?
Ja, wir haben ja immer noch das Hörspiel und dafür bin ich auch mitverantwortlich und die Literatur. Wir machen weiterhin große Lesungen, auch mit sehr guter Resonanz. Wir produzieren unterdessen auch schon Hörbücher. Wir sind in den Netzen vertreten, in Download-Plattformen und so weiter. Das gehört heute automatisch dazu. Wir haben gerade ein großes Hörspiel produziert, Homo Faber.
Nach Max Frisch.
Von Max Frisch in der Bearbeitung von Heinz Sommer mit bedeutenden großen Schauspielern, Matthias Brandt, Eva Mattes, Paula Bär und. Also das ist ja immer das Interessante. Man denkt ja, Radio wäre unterdessen ein Medium, das ein bisschen old-fashioned sei. Aber wenn man mit Schauspieler und Schauspielerinnen spricht, dann ist gerade Radio die große Herausforderung für sie. Weil nur die Stimme. Was anderes haben sie nicht, um einen Charakter zu formen. Im Fernsehen hat man ja vieles noch, was dazugehört. Also da kann man Gesten, da hat man eine Mimik, da hat man Kleidung, da hat man Umfeld. Aber im Radio hat man nur die Stimme. Und richtig gute Schauspieler, die finden es großartig, wenn wir sie bitten, in ein Hörspiel zu kommen. Und Matthias Brandt und Paula Bär und Eva Mattes haben das ausdrücklich gerne getan. Und sie engagieren sich da sehr stark. Wir haben auch mit Senta Berger gearbeitet, die wunderbare Aufnahmen gemacht haben. Und das ist eigentlich jetzt ein Projekt, das zu Ende ist, das jetzt auch als Hörbuch präsentiert wird auf der Frankfurter Buchmesse. Und dass wir in einer großen Veranstaltung am Buchmessen Donnerstag hier noch im Sendesaal haben mit Matthias Brandt und Paula Bär. Und wo wir ganz glücklich sind, dass wir mit Jörg Achim Keller einen Komponisten, Arrangeur und Bandleader gefunden haben, der die Musik für das Hörspiel komponiert hat und der sie mit der HR Big Band auch aufgenommen hat.
Auch das wieder ein Beweis dafür, wie hier verschiedene Gewerke ineinander spielen können und wenn man so zusammenarbeitet, doch eine ganz große Schlagkraft nicht tatsächlich entwickelt. entwickeln kann. Wir hören jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs tatsächlich einen musikalischen Ausschnitt aus dieser Produktion Homo Faber nach Max Frisch. Was hören wir da?
Ja, wir hören eigentlich das Leitmotiv, das Thema von Homo Faber, das heißt Desert Impressions, The Super Constellation. Also das ist der Absturz dieser Maschine, der Super Constellation in der Wüste, die Homo Faber überlebt das. Und da hat Jörg Achim Keller eine Musik komponiert, die die Wüste, die 50er Jahre, die besondere Situation dort einfängt. Und dieses Leitmotiv kommt immer wieder im Hörspiel vor.
Hans Sakowitsch, bevor wir das hören, möchte ich mich vielmals bedanken für diese Einblicke in Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Hessischen Rundfunks. Vielleicht reden wir in 30 Jahren mal wieder, wenn wir dann den 100-jährigen Geburtstag des HR feiern. Für jetzt und heute sagt am Mikrofon Tschüss und bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit, Alf Menzer.